Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber viel zu selten sieht man das noch. Manchmal ja, und dann freue ich mich immer wieder darauf, auf weiter Flur, auf Feld, weniger, auf Wiese, eine Schafherde zu sehen. Und das weckt so auch irgendwie romantische Gefühle, obwohl das alles andere als romantisch ist. Für die Schafe vielleicht nicht, die denken darüber nicht wirklich nach, aber für den Hirten, den Schäfer oder die Schäferin ist das nicht unbedingt romantisch. Auch wenn sie sich das aussuchen und sagen, das stellen sie sich vor und nichts anderes. Aber mit Romantik hat das nicht wirklich was zu tun. Und auch als Jesus dieses Bild vom Hirten und den Schafen aufgreift, dann ist das alles andere als romantisch. Denn da geht es um harte Realität. Es geht um das Kapital des Lebens für Familien und für Sippen. Die hatten kein Erspartes auf der Bank und keinen regelmäßigen Lohn, der dort eingezahlt worden ist, sondern ihr Kapital war die Herde. Und darauf Acht zu geben, war lebensnotwendig. Und darum war es wichtig, dass der, der die Herde versorgte und bewachte, auch wirklich Fürsorge für die Herde hatte. Denn wenn er sie im Stich ließ, wenn es hart auf hart kam, dann hat er zwar sein eigenes Leben gerettet, aber das Kapital, das Einkommen, das Auskommen einer Familie oder mehrerer Familien oder einer Sippe geschadet. Und das war alles andere als dann nett und fröhlich für die Familien, denn sie lebten davon. Sie lebten davon, dass es ihren Tieren gut ging. Und wer sich als Hirte um die Tiere kümmerte, um die eigenen Tiere kümmerte, der wusste um die Verantwortung und der lebte auch diese Verantwortung. Und Jesus greift darauf, dass er sagt, es gab auch angestellte Hirten, Mietlinge hier auch genannt. Das waren nicht die eigenen Herden, die sie bewachten, sondern die wurden dafür bezahlt. Und das Verhältnis zu diesen Tieren war ein anderes, als wenn man wirklich sagt, das sind meine. Es sind unsere Tiere, unsere Schafe. Und bei einem Mietling, bei fremden Tieren, da fehlte der innere Bezug. Und da ist es auch verständlich, wenn so jemand dann sagt, das eigene Wohl liegt mir näher als das Wohl der Tiere. Denn warum soll ich mein eigenes Leben aufs Spiel setzen? Da habe ich nichts von. Aber wenn es die eigenen sind, dann weiß man, es geht um mehr. Es geht um das Leben, es geht um das Überleben, es geht um die Versorgung. Als Hirte, der sich um die eigenen Tiere kümmerte, wusste so jemand, was auf dem Spiel stand. Und er hütete auch anders. Und er war auch mehr auf der Hut vielleicht. Der zeigte einen größeren Einsatz. Der setzte sein eigenes Leben ein, um die Herde zu schützen und um damit das Leben der Familie oder der Sippe zu sichern. Und das hat wahrlich nichts mit Hirtenromantik zu tun. Und nun spricht Jesus von diesem Bild oder in diesem Bild des Hirten und er sagt, ich bin der gute Hirte. Und er sagt nicht, ich bin wie ein guter Hirte oder ich bin wie ein Hirte, sondern sagt, ich bin der gute Hirte. Und damit drückte etwas Besonderes aus, nämlich es gibt neben ihm keinen zweiten guten Hirten, sondern er ist der gute Hirte. Das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal Jesu. Er ist besonders, er ist einzigartig. Er ist der, neben dem es keinen anderen gibt und damit auch ausdrückt, es gibt neben ihm keinen anderen, dem es gilt, nachzufolgen, sondern nur ihm. Und die Qualität, die er damit ausdrückt, ist, dass er der gute Hirte ist. Und da müsste man natürlich jetzt so gucken, was heißt eigentlich gut? Wir kommen darauf. Und wenn Jesus sich als der gute Hirte bezeichnete, dann könnte man heute sagen, geübte Bibelleser und damals geübte Gläubige im Judentum, denn zu denen sprach er ja, die konnten zwischen den Zeilen lesen und hörte noch mehr als das, was Jesus hier sagte mit diesem Satz, ich bin der gute Hirte. Die hörten in diesem Bild, in diesem Symbol des Hirten, da steckt ein ganz anderer Begriff, nämlich der des Königs. Und da Jesus sagt, ich bin der gute König, ich bin der gute Herrscher. Ich bin der Herr über ein Reich. Und das sagt er ja auch im Johannesevangelium. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern es geht um das Reich Gottes. Darüber ist er der König, ist er der Hirte. Und in diesem Hirtenbild im Alten Testament, da steckt noch etwas anderes drin, nämlich der Messias-Gedanke. Also Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der gute König, ich bin der Messias. Ohne, dass er es ausspricht. Aber es schwingt in diesem Begriff mit. Und das drückt er hier aus, dieses Selbstverständnis, das er hat, das Amt, das er innehat, die Berufung, die er lebt, Hirte, König, Messias. Und jemand, der regiert, der herrscht, der braucht ein Volk, der braucht ein Reich. Ein König ohne Reich hat nichts zu sagen. Und darauf spricht Jesus hier auch an und sagt, er ist der Hirte, der König, der Messias, dem die Schafe gehören. Also er spricht zum Volk Israel, ihr seid das Volk Gottes und ich bin euer König. Aber er geht noch darüber hinaus und sagt, es gibt noch mehr Schafe, die nicht zu diesem Stall gehören. Und er meint die Nicht-Juden, die heidnischen Völker, die Nationen, uns, und sagt, auch die möchte er dazu gewinnen, als Bürger seines Reiches. Und dann bringt er das in dieser Qualität. Er sagt, er ist der gute Hirte, also er ist der, der Fürsorge trägt, der sich sorgt um seine Nachfolger, um seine Untertanen, um seine Schafe, der sein Volk gut versorgt, es gut weidet, der sich für die Seinen einsetzt, für sie da ist. Das steckt unter diesem Begriff gut und natürlich noch viel mehr. Jesus ist der König eines Reiches, vor dem er selbst sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es hat eine ganz andere Qualität. Es hat einen ganz anderen Grundton. Es hat eine ganz andere Denkweise. Und es hat eine ganz andere Herzenshaltung und Motivation. Jesu Reich ist eben nicht identisch mit dieser Welt, mit dem, wie in der Welt gelebt und miteinander umgegangen wird oder eben nicht miteinander umgegangen wird. Jesus ist König, er ist Herrscher und dann gibt er auch selber, nicht an dieser Stelle, aber an einer anderen Stelle, auch wieder etwas von dieser Qualität weiter, indem er sagt, wer hier Herrscher sein will, das sagt er zu seinen Jüngern, der soll aller Diener sein. Das ist seine Grundhaltung. Er als der Hirte, als der König, als der Messias, als der, der eingesetzt ist und wieder eingesetzt wird vom Vater nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, der herrscht als Diener. Der kommt nicht, um seine Macht zu zementieren. Der kommt nicht, um über andere zu herrschen, sondern der kommt mit einem dienenden Herz. Der kommt, um die Füße zu waschen. Dieses Füßewaschen, was wir auch im Johannesevangelium lesen, das steht so fast parallel zur Einsetzung des Abendmahles. Auch wenn es nicht ein Sakrament ist, so ist es doch diese Grundhaltung, dass Jesus als Herrscher, als König, als Hirte, als Messias, der ist, der uns die Füße wäscht, der uns dient, der uns erhebt, der uns aufrichtet, der uns tröstet, der uns stärkt, der Vertrauen schafft, damit wir ihm folgen. Kein Schaf folgt einem Fremden. Manchmal ist es schwer genug, dass es dem eigenen Hirten folgt. Wir hatten manchmal Probleme mit unseren Schafen, dass sie nicht immer so gefolgt sind, wie sie das sollten. Und das sah manchmal schon komisch aus, wenn dann die Leute im Dorf sahen, der Pastor rennt mal wieder seinen Schafen hinterher und kriegt sie nicht. Aber denen ging es auch so. Aber wir sind doch hoffentlich nur bereit, jemanden uns anzuvertrauen, dem wir vertrauen. Und nicht der uns mit Druck begegnet oder mit Gewalt. So ist Jesus als der gute Hirte, als der König, als der Retter, der genau das nicht tut, was in der Welt immer wieder wahrgenommen, gelebt und erlitten wird. Jesus als der König dient seiner Herde, seinen Schafen ganz anders als Herrscher dieser Welt, die eben immer wieder dazu neigen, zu erobern, ihre Macht auszubreiten, zu festigen und nicht mehr hergeben zu wollen, denen es nur um ihr eigenes Wohl geht, um ihre Macht, aber nicht bei Jesus. Es geht ihm um das Wohl dessen, die er in sein Reich hinzuruft und auch um das Wohl derer, die da noch nicht drin sind. Es geht ihm um unser aller Wohl. Und dann sagt er, diese Qualität des guten Hirten, des guten Königs, des Retters, des Messias zeichnet sich darin aus, dass er sein Leben lässt für die Schafe, für uns. Und das war nicht nur Gerede. Das hat er bewiesen und umgesetzt. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben gelassen, damit wir Leben in ihm und durch ihn finden. Mit seinem ganzen Herzen, mit jeder Faser seines Lebens, mit seinem ganzen Amt, mit seiner umfassenden Autorität, mit seiner Auferstehungskraft geht es Jesus um das Reich Gottes und um das Wohl der Menschen und das Wohl auch seiner Schöpfung. Da geht auf der einen Seite sein Blick auf das Volk Gottes, das erwählt ist, und sein Blick geht darüber hinaus eben zu uns, den Nichtjuden. Auch uns gilt seine Fürsorge. Auch uns weiß er sich verpflichtet. Und anders als die Herrscher der Welt, die an die Macht wollen und versucht sind, sie fest in Händen zu halten, lässt Jesus los. So hören wir es im Philipperbrief, dass er alles losgelassen hat, was sein gewesen ist, wofür er stand, was er war, um sich ganz zu erniedrigen, Mensch zu werden und ans Kreuz zu gehen. Der König des Reiches Gottes verzichtete auf seine Macht, statt Thron das Kreuz. Aber genau dieser Einsatz, den Jesus da gezeigt hat und umgesetzt hat, dieser Einsatz verschafft uns den Zutritt, die Zugehörigkeit zu seinem Reich, das eben nicht von dieser Welt ist, das so ganz anders ist. Und nun können wir uns fragen, lohnt sich das für mich? Und was springt für mich dabei raus? Das sind so Fragen, die ich immer wieder höre, wenn ich da mich investiere, wenn ich da mitmache, lohnt sich das? Was habe ich davon? Lohnt es sich, ein Bürger des Reiches Gottes zu werden und zu sein? Jesus sagt ja, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Diese Frage, lohnt sich das, lässt sich nur beantworten, indem ich mich auf den Weg mache des Kennenlernens. Nämlich ihn kennenzulernen und zu erfahren, wie ich von ihm her gekannt und wahrgenommen bin und werde. Und das ist das Erste, Jesus kennt uns, jeden von uns, ganz persönlich, mit Namen. So unterschiedlich wir sind, er kennt uns ganz persönlich. Er vergisst keinen Namen. Ich habe das mal erlebt in einem Heim, wo Kinder waren in Mosambik. Und wie wichtig das denen gewesen ist, dass man ihre Namen kennt. Das war unendlich schwierig, erstmal die Namen zu behalten und dann die noch auseinanderhalten zu können. Die sahen alle so ähnlich aus. Also ich habe es nicht geschafft. Und manchmal waren sie richtig enttäuscht, dass ich das nicht mehr wusste, ihren Namen. Dann mussten sie mir wieder auf die Sprünge helfen. Aber wie gut das tut, gekannt zu sein. Nicht vergessen zu sein. Und Jesus sagt, ich kenne dich. Aber nicht nur den Namen, er kennt deine Biografie, er kennt deine Geschichte, er kennt dein Leben, er kennt dein Inneres, dein Wesen, was dich bewegt, was dich bedrängt, er kennt alles. Und er kennt es nicht nur, er begleitet dich darin, er will damit mit dir umgehen. Und dich versorgen und da durchführen. Kein Mensch ist ihm unbekannt und unbedeutend. An jedem ist er interessiert und jedes Schicksal bewegt ihn. Da nehmen die Evangelisten Raum, um davon zu berichten, wie Jesus so dem Einzelnen begegnet. Da heißt es auf der einen Seite, sie brachten viele Kranke zu ihm und er heilte sie. Und dann werden wieder Einzelne herausgegriffen. Und es wird deutlich, wie er den Einzelnen sieht, wie er auf den Einzelnen zugeht. Und wie auf verblüffende Weise er Dinge weiß, obwohl diese Menschen mit ihm noch nicht geredet haben. Und andere ihm das auch noch nicht zugetragen haben, wer dieser Mensch da ist. Aber weil Jesus mit dem Vater so in inniger Verbindung steht, mit Gott dem Vater, lässt Gott ihn das sehen, was so einzelne Menschen bewegt, was ihnen auf dem Herzen liegt, was ihnen gut tut, worin sie gefangen sind, und er holt sie da heraus und lässt sie teilhaben an sich. Das haben viele nicht verstanden. Er geht zu den Sündern. Er ist ein Fresser und Weinsäufer. Aber indem Jesus sich einladen ließ von Zachäus, dem Zöllner, oder von anderen, da machte er deutlich, ich bin an dir interessiert. Und es gibt hier keine Schranken, wie die aufgerichtet worden sind. Zu Sündern darf man nicht gehen, da wird man unrein. Als hätte sich das bis heute verändert. Dahin gehe ich nicht. Oder mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist Denken der Welt. Das ist in uns drin, in jedem von uns. Und Jesus so ganz anders. Er sagt, nein. Ich komme zu dir, weil du mir wichtig bist, weil mein Herz für dich schlägt, weil der Vater im Himmel an dir interessiert ist und weil Jesus will, dass ein Zachäus, ein Matthäus, ein wer auch immer, die Frau am Brunnen, aus ihrem Leben herausgehoben wird und hineinversetzt wird in das Reich Gottes, wo wirklich Leben ist, in Freiheit, in Heilung. Und das ist dieses gegenseitige Geschehen, was hier dann auch geschieht. Wenn Jesus sich einladen lässt, lädt er gleichzeitig zu sich ein. Er kennt dich und mich. Und weil er das weiß, wer du bist, weiß er auch, wie er dir begegnen kann, was dir gut tut, was Not tut, was notwendig ist, um in die Freiheit zu kommen, um geheilt zu werden, um wiederhergestellt zu werden, um wirkliches Leben zu empfangen, das frei wird von den Bindungen und den Knechtschaften dieser Welt. Und gleichzeitig lädt er uns ein, ihn kennenzulernen. Er ist nicht ein ferner Gott, sondern einer, der nahe ist, der sich öffnet. Ein Gott, der sich verletzbar gemacht hat in Jesus, verletzbar bis hin zu einer tödlichen Verletzung. Der möchte, dass wir erfahren, wer er ist, wie sein Herz schlägt, was er denkt. Was er nicht nur generell denkt für das Heil der Welt, sondern was er für dich, was er für dein Leben denkt. Und auch, was er über dich denkt und was er von dir hält. Gestern wurde so im Hauskreis eine Predigt rundgeschickt oder ein Link für eine Predigt. Ich habe es noch nicht geschafft, die ganz durchzuhören, nur anzuhören, so einen Teil anzuhören. Und da berichtete einer davon, dass er mit seiner Frau in einem Blumengeschäft war und die Blumen kauften, und bevor sie gingen, empfing er einen Impuls von Gott, eine weiße Rose für die Verkäuferin zu kaufen. Und das hat er dann gemacht. Ich lasse das andere mal drumherum weg. Das hat er dann gemacht und gab dann dieser Verkäuferin die Blume, somit das von Gott her den Auftrag oder den Gedanken an ihr, das zu schenken und ihr eine Wertschätzung auszudrücken, zu sagen, wie wertvoll sie ist. Sie nimmt die Blume, schüttelt den Kopf und geht weg. Und die ältere Kollegin gibt eine Antwort darauf und sagt, woher wussten Sie, dass sie heute Geburtstag hat? Und vor ein paar Tagen ist sie von ihrem Freund verlassen worden. Die ist total down, die ist am Boden zerstört. Aber Gott kennt dich. Er weiß, was du brauchst. Und das ist das Spannende für die, die im Reich Gottes leben, dass sie im Hören sind und sich davon Gott gebrauchen lassen. Gab es noch eine zweite spannende Geschichte? Mehr habe ich noch nicht gelesen, dass einer über seiner Predigt saß. Und während er über seiner Predigt saß, meditierte, betete, hatte er den Eindruck, sich in sein Auto zu setzen, an einer Autobahnausfahrt zu fahren und auf die Motorhaube zu steigen. Das ist nochmal eine andere Geschichte, als mit den Händen in die Tankstelle zu gehen. Hatten wir ja auch schon als Beispiel hier. Und er sagte, das ist verrückt. Aber er hat es gemacht. Und dachte, wie blöd ist das denn? Er hat sich aber überwunden und hat sich auf die Motorhaube seines Autos gestellt und sagte, nach gefühlten Ewigkeiten, aber eben nicht so lange, kam ein Auto daher, bog dann plötzlich da in die Ausfahrt ein, hielt, der Mann stieg aus und fiel vor ihm nieder. Nicht, weil er jetzt eine Erscheinung gehabt hätte, aber dann hat er erzählt, was passiert ist. Dass er eigentlich Manager von einem Betrieb da ein Projekt in den Sand gesetzt hat, er war völlig fertig und eigentlich dabei war, sein Leben mit dem Auto ein Ende zu nehmen. Und sich dann erinnerte, eigentlich hat er ja einen frommen Hintergrund von seinem Elternhaus her. Und so diesen Gedanken, Herr, wenn du nochmal was mit mir machen willst, dann sollte da jetzt einer stehen auf dem Auto. Und genau das passierte. Gott kennt dich. Und ist es nicht toll, wie er darauf eingeht? Und wir dürfen diesen Gott, wir dürfen diesen Jesus, Hirten, König und Messias kennenlernen. Er gibt sich uns bekannt. Das Losungswort heute zu diesem Sonntag ist, dass Gott mit Abraham wie mit einem Freund sprach. Dazu sind wir eingeladen, immer wieder neu von ihm her diese Frage beantwortet zu kommen. Lohnt es sich für mich, mich auf Jesus einzulassen, in sein Reich zu kommen? Ja, wir dürfen ihn kennenlernen, so wie die Jünger ihn kennenlernten. Sie sahen seine Bedürfnisse als Mensch, sie erlebten, wie er mit ihnen umging. Wie er sich verhielt, was er dachte und fühlte, was ihm wichtig war. Ja, dass jeder Mensch ihm wichtig war, aber umso mehr wichtig für ihn war, auf den Vater zu hören. Mit ihm eins zu sein und mit dem Vater im Gleichklang und unterwegs zu sein. Und er sagt hier, und so sollen wir auch nicht nur Jesus, sondern auch Gott den Vater kennen. Lernen und erfahren. Und sie hörten ihn über das Reich Gottes reden, sie lernten von ihm, was es heißt, zu diesem Reich zu gehören, und dass das nicht nur ihnen, sondern auch vielen anderen galt, eben auch uns gilt. Und so will er sich auch uns mitteilen, sich uns zu erkennen geben, und er lädt uns ein, ihn tiefer und tiefer kennenzulernen. Wir dürfen und wir sollen wissen, mit wem wir es zu tun haben, wem wir da nachfolgen. Wir dürfen auch erkennen, dass ein Bürger des Reiches Gottes nicht nur Schaf ist, das er versorgt, um das er sich kümmert. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinken zu übertragen. Es geht darum, dass Gott jeden annimmt, der zu ihm kommt und ihn durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. So sagt es Paulus im Römerbrief. Jesus ist der König, dem wir vertraut sind, der uns mit sich vertraut macht, den wir kennenlernen dürfen, zu dem wir gehören dürfen, in dessen Reich wir aufgenommen werden. Alle aus allen Völkern, die sich dazu einladen lassen, ihm nachzufolgen. Jesus der König, Jesus der Hirte, Jesus der Retter hört nicht auf, sich ganz einzusetzen und uns zur Seite zu stehen. Er ist es, dem wir uns anvertrauen können, zu dem wir mit all unseren Belangen kommen dürfen, dem wir unser ganzes Leben anvertrauen dürfen. Gestern schluckte ich etwas, als ich die Nachrichten mir anhörte und ansah. Da war ja auch, das ging ja durch alle Nachrichten hoch und runter, die Intronisation des Kaisers in Thailand. Und da sagte eine Frau, wie sie diesen neuen, der ist ja schon nicht mehr so ganz so neu, aber nachdem die Trauerzeit ja nun vorbei war, er intronisiert worden ist, wie sehr sie ihn verehrt und dass sie ihr Leben für ihn lassen würde. Ich dachte, das ist verkehrte Welt. Ja, nicht weniger bedeutet es, zu Jesus zu kommen, zu seinem Reich zu gehören, das eigene Leben an Jesus zu geben, aber nicht zu lassen. Aber dem, der sein Leben um unseretwillen in den Tod gegeben hat, zu überantworten, der wirklich gestorben ist, den Gott der Vater auferweckt hat. Jesus ist der gute Hirte. Ihn zu kennen, ihm zu folgen, lohnt sich. Amen.